mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Guido Kanz ist heute hier bei uns im Gespräch und wir beiden haben festgestellt, dass wir eigentlich immer alle Sendungen entweder gleichzeitig gemacht haben oder wir haben sie nacheinander moderiert. Wir haben auf jeden Fall offensichtlich ein ähnliches Profil.
Das ist auch einfach ein, also jetzt nicht, dass er der männliche Bob Schöneberger ist.
Nee.
Aber ja, also so eine Welt, würde ich auch sagen. Passt doch gut zusammen.
Ja, wir haben viel zusammen gemacht, auch gleichzeitig damals zusammen angefangen. Damals bei Genial daneben war der häufig dabei. Und dann hat er natürlich, also am allerlängsten, glaube ich, verstehen Sie, Spaß moderiert, bevor ich das dann übernommen habe. Und der Guido ist natürlich sowieso fein raus, weil der braucht das Fernsehen gar nicht. Der hat nämlich den Karneval.
Ja, das stimmt. Da ist er richtig hart engagiert.
Ja.
Wobei, bisschen schräg dabei, den Geruch von Mettbrötchen findet er ganz schwierig. Und das hat ja sehr mit der Jahreszeit zu tun.
Ja, und das, ich würde mal sagen, das Mettbrötchen und der Karneval, das sind zwei Dinge, die eng miteinander verwoben sind. Wie er es trotzdem schafft, bis zu, ich glaube, 9 Auftritte am Tag zu bewältigen beim Karneval und immer gut drauf zu sein, das erzählt er uns jetzt bei den Waffeln einer Frau. Noch nie haben Gast und Sendung so gut zusammengepasst wie heute, denn wir sind hier bei den Waffeln einer Frau und er hat einen an der Waffel. Herzlich willkommen, hier ist Guido Kanz.
Also ich hätte es nicht besser anmoderieren können, es stimmt wirklich. Ich glaube wir haben beide einen an der Waffel, von daher passt sehr gut.
Aber weißt du was, ich moderiere jetzt diese Show schon so lange und dieses einen an der Waffel haben ist mir noch nie gekommen, obwohl es ja zu jedem meiner Gäste gepasst hätte.
Da gehe ich von aus, die ich gesehen habe, da waren auf jeden Fall viele dabei.
Es haben alle eine kleine Diagnose. Aber geht's dir nicht auch so? Eigentlich sind all unsere Kollegen irgendwie nett.
Ja, also man muss ja mit denen nicht allen in Urlaub fahren, ne? Von daher freue ich mich immer, wenn ich alle treffe bei irgendwelchen Fernsehklamotten oder irgendwelchen Events. Und dann ist immer schön, wenn man sich sieht, aber dann auch wieder nach Hause fahren kann.
Ja, ich muss auch sagen, also so ganz arg befreundet mit in Urlaub fahren bin ich mit keinem meiner Kollegen. Wirklich nicht.
Mir geht's ganz genauso. Ich werde dann immer gefragt, hast du irgendwelche Freunde? Also Hugo Egon Balder war auf meiner Hochzeit, ich bei ihm leider nur auf 2 und zu mehr hat aber nicht gereicht. Also noch kein Kuraufenthalt oder sowas.
Nee, aber es ist lustigerweise auch bei mir, weißt du, was ich manchmal habe, wenn ich dann so Leute hier habe, zum Beispiel letztens war Katrin Bauerfeind da oder so, die finde ich ganz toll. Und dann dachte ich mir, ich kann die doch jetzt nicht nach ihrer Nummer fragen. Die ist ja prominent und so, weißt du. Also ich habe dann fast so eine Art Schwelle, dass ich mir denke, was will die sich denn? Die hat doch sicher kein Interesse an mir, weißt du, irgendwie so. Und dann haben wir Nummern ausgetauscht und seitdem treffen wir uns die ganze Zeit.
Ja, aber es ist eine gewisse Hemmschwelle, weil man selber auch nicht so unbedingt möchte, dass einen Leute nach der Nummer fragen, glaube ich. Daran liegt's. Und das ist genau wie mit Fotos machen oder so. Wenn man mit irgendjemandem coolen zusammen ist. Ich habe irgendwann mal ein Foto mit Arnold Schwarzenegger gemacht. Ich weiß gar nicht, warum.
Das kann man machen, ehrlich.
Und hab da gesagt, den frage ich jetzt einfach mal. Aber sonst ist mir das einfach viel zu blöd. Und Nummern tauschen ist auch so ein bisschen...
Also, ich finde es am allerschlimmsten, wenn du mit jemandem, also ich habe schon das ein oder andere Mal mit einem prominenten Kollegen oder auch nicht, aber irgendjemand, den man kannte, eben irgendwie einen netten Abend verbracht oder lustig so im fast privaten Umfeld, ja, irgendwo. Und dann hat der mich am Ende gefragt, ob wir noch ein Foto machen können. Und das hat dann, finde ich, den Rest des Abends total relativiert, weil ich mir dachte, jetzt kommt er auf so einer Fanbasis irgendwie da an. Das fand ich total schrecklich.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich würde es mir dann, glaube ich, verkneifen.
Ja, ganz genau. Wir zwei. Von uns beiden gibt es wenig Fotos, weil wir Sendungen zwar häufig die gleichen Sendungen moderieren, aber nie zusammen, sondern immer nacheinander.
Das ist mir aufgefallen, weil ich in meinem Soloprogramm eine Schlussnummer geschrieben habe am Klavier und den Leuten sage, es geht ums Fernsehen, dass ich viele Kollegen und Kolleginnen natürlich gefragt habe, ob die auch kommen in die Stadthalle nach Linz, keine Ahnung.
Ja.
Und die natürlich leider alle nicht können, weil sie so viel zu tun haben. Und dann hatte ich irgendwann mal die Idee zu sagen, da kommst du auch drin vor und Thomas kommt drin vor und Hugo und Pilawa und so. Da habe ich gesagt, ach, das wäre doch ganz cool, wenn man da so Fotos hätte,
ja,
von Barbara und mir zum Beispiel oder so. Und dann habe ich gemerkt, ich habe die Bilder alle gar nicht. Deswegen findet das jetzt ohne Fotos statt.
Weißt du dann nicht, dass man dann bei uns beiden noch vermutet, dass wir die gleiche Person sind, weil wir nie gleichzeitig auf einem Foto sind, weißt du?
Das wird oft vermutet, auch von Inka Bause und Sonja Zietlow und mir auf Haartechnisch. Ich habe das auch schon ein paar Mal aufgeklärt, dass wir nicht dieselbe Person sind.
Aber es stimmt, gut, dass du es alleine ansprichst. Ich werde auch noch drauf zu sprechen.
Ja, na, hoffentlich.
Gibt es einen besseren Duft als frisch gebackene Waffeln? Frage ich aus aktuellem Anlass.
Maximal der Duft eines frisch gebackenen Brotes.
Oh, ich bin bei dir fast, ja.
Finde ich auch total cool, aber frische Waffeln ist schon ganz weit fort. Wobei meine Frau sagen würde, die Popcorn, die wir jetzt, wo waren das? In, ich glaube in Hongkong waren wir in Urlaub und da gab's karamellisiertes Popcorn. Da steht meine Frau total drauf und die sagt, das riecht wahrscheinlich noch besser.
Ja, ich gebe zu, da schließe ich mich an. Ich spiele es nur an oder ich spreche es an, weil ich über dich irgendwie gelesen habe, dass du so ein Geruchsmensch bist.
Ja. Finde ich ganz wichtig. So diese Geruchsanker, sagt man, glaube ich. Ich verbinde Gerüche direkt mit Kindheitserinnerungen, mit Urlauben. Mag auch, ich glaube, ich habe mehr Parfum als meine Frau da rumstehen.
Ach, bist du so ein Wechsler? Also das heißt, man muss sich bei dir ständig auf was Neues einstellen, wenn man dir...
Ich habe eine Zeit lang immer dasselbe genommen und habe dann aber immer gedacht, das ist viel zu schade. Und habe dann wirklich, habe ganz viel und überlege mir immer, was mache ich heute und was ist heute für ein Wetter, was für ein Tag und worauf habe ich Bock.
Und ich bin ja mehr kundenorientiert. Ich überlege mir, wen treffe ich und so und was könnte dem gefallen?
Ich glaube, das ist aber, könnte ich mir vorstellen, ja. Naja, das glaube ich, da machen sich Frauen aber eher Gedanken als Männer. Ich glaube, wir Männer sind da ein bisschen mehr auf uns fokussiert und sagen, habe ich jetzt Bock drauf, heute ist Sonntag, heute nehme ich was mit Weihrauch. So was. Das gibt einen Duft, da sagt meine Frau mal, du riechst nach Kirche oder Messdiener.
Ja, und es ist ja bei dir jetzt noch nicht mal irgendwie daneben, weil du hast ja eine Messdiener- und Kirchen sozusagen Vergangenheit. Und ist deine Vergangenheit in der Kirche weitestgehend abgeschlossen oder bist du noch ab und zu dort zu Besuch?
Nein, sie hält an und du bist jetzt die Erste, die es erfährt. Ich hatte Ende Mai einen Termin beim Kölner Kardinal.
Nein. Willst du wechseln? Willst du ins andere Fach wechseln?
Nein, aber es war total spannend, weil ich war am Flughafen und flog nach Berlin zu einem Fernsehjob und dann stand Kardinal Wölki in meiner Nähe. Eigentlich stand ich mit Ralf Schmitz, weil der flog zu dieser selben Veranstaltung und irgendwann kam Kardinal Wölki zu mir und hat sich vorgestellt und hat gesagt, Herr Kanz, Kardinal Wölki, ich wollte mich mal vorstellen, ich kenne Sie schon. Und dann hat er gesagt, ja, Sie haben sich ja des Öfteren schon über mich geäußert, ich würde mich gerne mit Ihnen mal treffen.
Nein, das ist ja toll. Aber das finde ich ja toll, wenn Leute auf einen zugehen und das direkt raus ansprechen. Das finde ich ja toll. Weil wir haben uns ja schon wirklich über viele Leute geäußert. Nicht alle kommen auf einen zu.
Ich habe gesagt, ich würde mich sehr freuen. Und dann hat das jetzt auch Ende Mai stattgefunden. Und er hat dann auch gesagt, dass er sich so ein bisschen verletzt gefühlt hat, weil ich des Öfteren mal über ihn natürlich ein paar Scherze und Witze gemacht habe. Er hat gesagt, das ist leider mein Beruf. Und kommt auch von Herzen. Aber es war ein fast 2 Stunden Gespräch und es war sehr offen und total interessant.
Aber mit welchen Gefühlen geht man dann dahin, wenn man jetzt gleich den Kardinal Wölki, ich meine, es ist ja eine Instanz in der katholischen Kirche, wenn man den gleich trifft und man auch sozusagen sich, wie soll ich sagen, ja nicht rechtfertigen muss, aber doch, weil man weiß ja oft gar nicht mehr so genau, was man gesagt hat, ja. Und also, wenn dann Leute einen damit konfrontieren, was man da so rausgehauen hat, dann bin ich auch manchmal, denke ich mir, oh ja, stimmt, das hätte man jetzt nochmal anders formulieren können oder so.
So habe ich, glaube ich, auch. Also er hat sich, glaube ich, eher die ganze Zeit gerechtfertigt. Das fand ich ganz interessant. Ich habe nur gesagt, ja, da stehe ich auch zu dem, was ich gesagt habe. Sollte ich sie da in irgendeiner Form verletzt haben, wobei ich nicht glaube, dass es so schlimm war, dann... die Wortwahl, da kann man ja sich drüber streiten, aber wahrscheinlich ist der Inhalt auch das, was ich fühle und glaube. Und das war aber sehr, sehr, sehr interessant. Nach einer Stunde 15 hat seine Sekretärin oder Referentin geklopft, dieses typische Frau Schöneberger. Und du sagst, ja, genau. Nee, wir haben Sie noch ein bisschen Zeit. Ja, dann haben wir noch eine halbe Stunde weitergequatscht. Das war sehr toll und hat mich gefreut. Und ich gehe da noch hin auf jeden Fall. Also ich bin noch Mitglied, zahle auch und gehe auch in die Kirche.
Da gibt's ja nicht mehr viele, muss man wirklich sagen. Whatever. Ich wollte ja mit dir eigentlich über Dings reden, über Gerüche.
Ja.
Also du hast gesagt, du hast eine sehr gute Nase, du hast viele unterschiedliche Parfums. Welchen Geruch verbindest du mit deiner Kindheit?
Unterschiedliche. Also ein Geruch definitiv ist Zigarettenqualm. weil mein
Vater... Du erinnerst die Kindheit. Und keine Sau hat's interessiert.
Ja, mein Vater hat, glaube ich, bis zu 100 Zigaretten am Tag geraucht. 5 Packungen Lord Extra am Tag. Und natürlich, wie viele von uns auch, das miterleben durften im Auto. Beide, meine Mutter und mein Vater, haben im Auto geraucht. Und das verbinde ich so ein bisschen mit Kindheit. Aber es gibt Gerüche zum Beispiel aus England. Wir waren das erste Mal in England im Urlaub. Da war ich 3 oder 4, ich glaube, das war 75. Und da gibt es einige Gerüche. Wir sind dann auch nochmal auf die Spuren unserer Kindheit, mein Bruder und ich, mit zwei Wohnmobilen Richtung den Südwesten Englands gefahren. Und da gibt es Gerüche, die ich sofort mit meiner Kindheit verbinde und auch ein Geruch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich zum Beispiel mal nach Mallorca fliege, was jetzt auch nicht so oft ist in letzter Zeit, das erste, was ich immer mache, ich gehe auf Toilette am Flughafen und es gibt auf Mallorca ein Desinfizierungszeug, ein Mittel, da ist sofort klar, ich bin in Spanien, ich bin auf Mallorca. Also das mache ich bewusst und
ist das direkt, Desinfektionsmittel am mallorquinischen Flughafen. Während im Hintergrund die raue Stimme tont, el vuelo número 8854, Manchester, de parte, algo.
Planta 36.
Planta 36. Nee, also ich dachte eher, wenn du jetzt Mallorca sagst, weißt du was ich so fast den besten Geruch überhaupt finde, so trockener Boden, also heiß aufgeheizter Boden und wo Pinien drüber stehen, wenn es auf so eine sommerliche Art und Weise so nach so trockenem Wald riecht, das finde ich das aller tollste, glaube ich.
Ja, das ist bei mir auch, nee, da kann ich verstehe, ich weiß, kenne den Geruch sogar, kann den zuordnen. Aber dann bin ich eher irgendwas, wo es gerade drauf geregnet hat oder irgendjemand gesprengt hat, weißt du?
Wo es drauf geregnet hat. Sommerlicher Asphalt, der nass ist. Oh, ich bin sofort im Himmel. Ja. Fantastisch. Ja, sehe ich genauso. Und dann mag ich gerne, ich weiß noch, wenn ich manchmal dusche und ich benutze irgendein Duschgel, dann erinnert mich das wirklich an so eine, dann hast du so ein Flashback plötzlich und dann denke ich mir, das gibt's doch nicht. Ich habe mein ganzes Leben mit 16 wieder vor mir, das gesamte Lebensgefühl. Ich sehe die Jeans, die schrecklichen, die man anhatte und die Schuhe und den Typ, in den man verliebt war und so, das kommt dann alles plötzlich in so einer Zehntelsekunde zurück.
Ich habe, wir waren mal in Rom und da gab's ein ganz tolles Duschgel in diesem Hotel. Da war ich mit meiner Frau und dann habe ich versucht, irgendwie rauszukriegen, wie das hieß. Und habe das natürlich nicht geschafft, aber hatte irgendwann dann ein Duschgel, was sehr nah dran gekommen ist. Und da war es bei mir ganz genauso, dass ich direkt in Italien war und dachte, okay, das kommt ungefähr dem nahe.
Ja.
Gerüche ganz wichtig. Mein Sohn ist da genauso. Und wir beide sind die direkt irgendeinen Geruch aufschnappen. Bei meiner Frau dauert das ein bisschen länger.
Also ich habe auch eine total schlechte Nase, ehrlich gesagt. Also ich gehe irgendwo rein und ich rieche gar nichts, während andere Teile meiner Familie völlig ausflippen über irgendwas, weil es angeblich total stinkt. Oder ich liebe auch Essensgerüchte. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn jemand zu Hause mit Knoblauch, Brühe und Tomaten irgendwie schon mal so ein bisschen angefangen hat, so zu kochen. Ich finde das super.
Ist ja auch, wenn es nach Essen riecht, das Einzige, was ich früher nicht leiden konnte, mein Vater ist ja Schwabe und kommt aus einer Metzgerfamilie in Stuttgart. Und wenn wir bei meinen Großeltern waren, dann wurde natürlich morgens schon der Sonntagsbraten gekocht. Mhm. Wenn du dann um, weiß ich nicht, 8 Uhr, 8:30, 9 aufgestanden bist und zum Frühstück gegangen bist, roch es schon in diesem ganzen Haus nach Rinderbraten und so. Das fand ich dann schon ein bisschen viel so, ne? Aber generell mag ich das sehr. Ich koche ja auch gerne, wenn man riecht, da passiert irgendwas.
Ja, also übers Kochen werden wir gleich noch sprechen. Aber dass du natürlich ein halber Schwabe bist, das hört man, weil du hast Schwäbische voll drauf.
Restschwäbisch. Wir sind bei uns in der Familie, sagen wir Restschwabe.
Ja.
Und meine Vettern und Bäslen, die reden immer von, da kommt der Kellner, sagen die. Immer sagen, ich bin kein Kellner, ich bin Kölner.
Kellner.
Der Kellner. Und jetzt ist es bald auch wieder soweit, dass wir eine große Familienfeier haben. Mein Onkel wird, Anfang August wird der 90 und da trifft die ganze Blase da in Stuttgart und freue mich da sehr.
Bist du dann immer derjenige, der die Rede hält, der die Witze macht, der den Abend gestaltet oder kannst du eintauchen im Ganzen der Familie und stichst nicht hervor?
Ich kann dir sagen, warum, weil ich eine sogenannte Festlistante habe, so heißt sie. Meine Patentante Margot, mittlerweile 91 und diese Frau, nicht umsonst Festlistante, weil sie auf jedem Fest irgendwas macht. Sie singt, die dichtet und so, deswegen ist dieser Part abgedeckt.
Ah, fantastisch. Nee, also ich bin da auch nicht so in der Pflicht, aber reden halt tue ich gern.
Ja, klar, sonst hätten wir den Job ja auch nicht. Aber ich rede.
Also die Familie ist nochmal viel schwieriger, finde ich, als vor 800 Fernsehfuzis oder so. Also ich vor der Familie finde ich schwerer manchmal.
Ja, klar, das ist ja logisch. Ich mag auch nicht, wenn meine Frau irgendwo bei einer Premiere von irgendeinem neuen Comedy-Programm so sitzt, dass die sehen kann. Da sage ich immer, bitte, tu mir einen Gefallen, bitte aus dem Blickfeld, weil wenn du nicht lachst oder so, das ist ja eine Katastrophe. Viel schlimmer als bei anderen Leuten.
Ja, Aber lacht sie noch über dich?
Wahrscheinlich manchmal, um mir einen Gefallen zu tun. Es ist eher kritisch. Also das erste, wie soll man sagen, die erste Stufe, ich lege dann irgendeinen Text, den ich geschrieben habe, meiner Frau hin und dann gucke ich mal, wie die reagiert. Wenn die sagt, ja, ist ja ganz gut, dann weiß ich, sollte dann nochmal dran gehen, glaube ich.
Wie riecht der Karneval?
Der Karneval riecht nach Mett.
Oh.
Der Karneval riecht nach Mett und das Schlimme ist, ich mache das jetzt seit 33 Jahren und der riecht nach Mett mit Zwiebeln. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn so halbe Mettbrötchen mit, ob Curl Chase hat Öllig, also mit Zwiebeln obendrauf, dann riecht ein ganzes Foyer, ein ganzer Saal riecht nach diesen Mettbrötchen. Das ist, ich verbinde das natürlich sofort mit Karneval, kann das mittlerweile aber nicht mehr riechen. Also das ist eine Sache, die, ich kriege jetzt keinen Würgereiz, aber das ist schon so, boah.
Ist auch so lustig, dass man nun ausgerechnet an so sensiblen Punkten, sage ich mal, wo man sich sehr nahe kommt, wo ja auch diese Art von Brötchen ja eine Weile steht, das ist ja über rohes Fleisch und so, dass man die Gefahr da eingeht, immer da mit so einem roten Hackfleisch zu hantieren, anstatt irgendwie sich irgendwas auszudenken. Man könnte ja auch Streichkäse da drauf machen oder irgendwie so, was sich sicher 24 Stunden hält, ohne dass was Schlimmes passiert, ja.
Das sind genau die Leute, die gerade mit einem ein Selfie machen wollen, die aber gerade noch in der anderen Hand dieses Mettbrötchen mit Zwiebeln da reinbeißen, gerade dann noch diesen Jägerzaun zwischen den Zähnen haben und genau dann den Arm um einen legen. Und das Schöne ist meistens mit so einem Kostüm, was weiß ich, eher so in Asien produziert wurde, nicht ganz atmungsaktiv ist.
Ja.
Und das sind so Vielfalt der Gerüche, die einen dann nicht immer fröhlich stimmen.
Jetzt ist es ja so, dass Karneval, der Lateiner unter uns weiß, ja, heißt ja also Adieu Fleisch sozusagen. Und dann beginnt ja die fleischlose und gesunde Zeit eigentlich. Für dich beginnt ja wahrscheinlich nicht fleischlose, aber gesunde Zeit muss ja schon eigentlich am 11.11. beginnen, weil ja für dich die Karnevalszeit die Zeit ist, wo du auf gar keinen Fall ausfallen darfst und krank werden darfst. Du musst ja extrem auf dich achten. Bist du dann immer extrem gut in Schuss?
Ich versuche das. Also ich trinke da in der ganzen Zeit, das ist meine Fastenzeit, wenn du so willst, kein Alkohol, versuche so viel Schlaf wie möglich zu bekommen. Und mache im Ende November immer eine Infusionskur, um fit zu sein und mit Vitaminen und allem Theater. Und meistens gelingt es mir auch, aber das ist einfach sehr viel Kontakt mit vielen Menschen. Und dann bis zu 8 Auftritte am Tag, da sollte man dann bei Stimme bleiben. Das ist natürlich die eine Herausforderung. Mhm. Und natürlich auch gesund bleiben einigermaßen.
Bist du schon mal ausgefallen?
Ja, bin ich auch. Selten. Gab es auch schon. Ich meine, das Beste, das weißt du auch, man muss gucken, dass die Stimme hält. Und deswegen inhaliere ich jeden Morgen, jeden Abend in der Zeit. Und ja.
8 Auftritte am Tag hatte ich noch nie.
Eine halbe Stunde sind 4 Stunden.
War noch nie irgendwas, muss ich sagen.
Ja, Gott sei Dank.
Fängst du an, über Sachen nachzudenken? Ich habe mal so eine Gesangslehrerin gehabt und die hat dann zu mir gesagt, oh Gott, Sie müssen ja durch die Nase einatmen, nicht durch den Mund. Sie trocknen ja total aus.
Was?
Und dann habe ich angefangen, mich da drauf zu konzentrieren. Das hat mich so durcheinander gebracht, weißt du? Also ich finde ja oft, wenn man es so intuitiv macht, dann ist es manchmal richtiger, wie wenn dir einer irgendwie einen Tipp gibt und du das dann nicht hinkriegst. So.
Das stimmt ja auch. Ich hatte ja auch schon diverse ne, Leute, Atem-, Stimm- und Sprechtherapeutin und alles. Das ist, da gibt's ein paar ganz gute Tipps, finde ich, wie man sich so ein bisschen aufwärmen kann. Aber ich bin jemand, der immer durch den Mund ein- und atmet. Auch beim Sport, da könnte ich das gar nicht durch die Nase einatmen. Also von daher muss man das so machen, wie, glaube ich, wie man es macht.
Ja. Und das läuft ja jetzt auch schon so lange gut. Ich finde jetzt, weder du noch ich müssen jetzt auf den letzten Meter noch mal irgendwas verändern. Ist es lustiger oder ist es, also ich finde es immer total spannend, ob man vor Männern oder vor Frauen auftritt. Ich persönlich trete meist vor Männern auf oder vor überwiegend Männern, finde es aber viel lustiger mit Frauen eigentlich.
Das ist, ich habe ja die, als einer der wenigen Komiker, wirklich die Möglichkeit oder die Chance, das sehr, sehr genau vergleichen zu können. Im Karneval ist es so, dass man sehr oft vor gemischtem Publikum auftritt, das ist auch halbe halbe, aber auch sehr oft nur Männer oder nur Frauen. Und da reden wir dann von bis zu 2.500 Frauen
Die schon leicht angetrunken und entsprechend, wie soll ich sagen? Ja, ich weiß, das ist brutal.
Es ist eine Katastrophe. Ich sage dir ein Beispiel. Ich war jetzt in der letzten Karnevalszeit im Februar in Monheim. Das liegt zwischen Köln und Düsseldorf. Da ist ein Zelt, 2500 Frauen. Ganz toll, super Stimmung. Ich war ganz relativ am Anfang da, was man als Mann dann, der mit Sprache was machen will, auch machen sollte. Im Endeffekt hat's aber waren die alle so aufgeregt, weil die haben jetzt ihre Mädels getroffen und mal sehen, was heute alles passiert, dass im Endeffekt, also das, was ich da gemacht habe, wirklich keine interessiert hat so richtig. Allerdings habe ich am Schluss gesagt, komm, wir machen jetzt mal ein Video für Insta. Und das hat Bombe, das fanden alle ganz super. Das war aber auch das Einzige, woran die sich wahrscheinlich erinnern können, was ich gemacht habe. Also es ist für mich leichter, Männer zu bespaßen, nur Männer, auch in der Größenordnung 1500, 2000 Männer, weil da ist so ein bisschen das Prinzip des Alpha-Männchens. Das heißt, der blond gefärbte Onkel hier wird relativ schnell hoffentlich da sagen, okay, es lohnt sich zuzuhören, und wenn einer dazwischen quatscht, kriegt er die dementsprechende Ansage. Das funktioniert. Bei Frauen kann ich das natürlich nicht so machen, und es ist, glaube ich, für eine Frau einfacher, Frauen zu unterhalten und wahrscheinlich für einen Mann Männer als umgekehrt.
Also die Frauen lachen bei mir mehr, weil ich mit denen so, weißt du, ich hab auch so eine Art von Humor manchmal. Ich kann halt mit Frauen über Oberschenkel reden und über, weißt du, so Themen. Da kann jede Frau drüber lachen, weil jeder weiß, was gemeint ist. Wenn ich da vor Männern stehe, dann kann ich, die wollen sich nicht vorstellen, dass ich schlechte Oberschenkel habe, was ich auch nicht habe, aber so, verstehst du? Ja. Da merke ich dann immer, dass das sind ganz andere Themen, die ich mit Männern und mit Frauen bespreche. Allerdings ist bei mir so, wenn ich mit einer Frau auf der Bühne stehe, die kann ich nie so anmotzen, ja, wie ich kann wiederum, also klar, das stimmt schon. Für dich ist es, bei dir ist es uncharmant, mit Frauen irgendwie zu sagen, jetzt halt mal die Klappe. Und für mich ist es auch uncharmant, so, weil das kommt dann stutenbissig rüber. Dabei ist es einfach, ich meine, ich sage jedem Mann die unglaublichsten Sachen, aber das traue ich mich bei einer Frau tatsächlich dann nicht. Und dann ist es tatsächlich dann manchmal mit einem Mann auf der Bühne lustiger als mit einer Frau. Das ist mir
genau umgekehrt, genau. Also ich kann einem Mann natürlich irgendwas sagen, aber das würde ich nie bei einer Frau machen. Und natürlich finden Frauen vielleicht lustig, wenn die sagen, ja, mein Mann, der kann auch nichts mehr sehen, oder der ist auch blöd, keine Ahnung was, dass sie das, aber.
Der ist auch so blöd wie sie.
Bei Männern kann ich natürlich genau sagen, ne? Geht's bei euch auch los jetzt mit 50?
Genau.
Und
ja,
so weiter. Und das holt die vielleicht ein bisschen anders ab.
Ja, ja. Hast du, ich habe das manchmal, wenn ich mache immer 6 Wochen Ferien im Sommer, ja, und wenn ich dann wieder auf die Bühne zurückgehe, dann habe ich richtig Schiss. Also zumindest so das erste Mal, dann denke ich mir, oh, ich bin so zu, ich kann es gar nicht mehr, ich kann nicht mehr für so eine große Menge treten. Und dann denke ich auch, was soll ich denn denen auch immer erzählen? Ich glaube, es interessiert sich keiner mehr für mich. Und so bin ich richtig in so einer Krise.
Naja, Krise würde ich nicht sagen, aber du hast absolut recht. Gerade wenn man ganz viel hintereinander arbeitet, das machst du ja auch, und man ist so im Flow drin, und dann ist auch alles egal, da ist man ja unkaputtbar und sagt, alles klar, ich habe hier immer den richtigen Spruch. Und dann mache das genau wie du auch. Die Ferien sind heilig bei uns in der Familie. 6 Wochen ist nix. Und danach habe ich manchmal das Gefühl, ah, wie geht denn das noch? Totaler Quatsch natürlich. Ja, aber es ist wirklich so bevor du am Mikrofon bist, macht man sich schon mal einen Kopf, sagen, ah, hoffentlich funktioniert denn das. Das hat aber vor den 6 Wochen die letzten 10 Mal Bombe funktioniert. Aber das kann ich nachvollziehen, geht mir auch.
War das immer so, dass du Leute zum Lachen gebracht hast, oder hast du das, weil mir war das nicht so klar, dass ich Leute zum Lachen bringen kann, glaube ich, also mir war es nicht so klar. Aber jetzt rückblickend, ich hatte 30-jähriges Abi-Treffen, hast du wahrscheinlich auch schon hinter dir. Und dann haben die zu mir gesagt, aber du warst doch immer schon so, und es war doch völlig klar, dass du zum Fernsehen gehst. Aber mir selber war das irgendwie nicht so klar.
Wir hatten 33-jähriges Abi-Treffen letzten Sommer, weil 30-jährig lag da in der Corona-Zeit. Und bei uns ist das ist klar. Ne? Ich habe auch mit 18 da irgendwie das Abi, den Abi-Gag moderiert und so. Das war denen schon klar, dass der Kanz irgendwas mit Mikrofon da irgendwann machen wird. Aber ich glaube, dass mir das schon klar war, weil ich als Kleinster und Jüngster und Rothaarigster in der Klasse natürlich irgendwas brauchte, um da Aufmerksamkeit zu erwischen. Und deswegen war das bei mir wahrscheinlich die Klappe und Leute zum Lachen bringen. Also war mir schon klar, wahrscheinlich anderen Leuten noch klarer als einem selber. Aber
ja,
das zieht sich schon so ein bisschen durch, ne? Durch mein Leben.
Aber du warst nicht der James Dean auf dem Schulhof, sondern.
Nein, ich war der, natürlich nicht, war der kleine, lustige, der eine große Klappe hatte und frech war und ja, alles Mögliche gemacht hat, Musik gemacht hat, Schülersprecher war, Theater gespielt hat und.
Da warst du ja total beliebt. Da warst du nicht der Outsider, den man irgendwie, wo man eine Beißhemmung hatte.
Das glaube ich nicht. Das wird beliebt, glaube ich schon. Ja.
Ich habe mich jedes Jahr zum Klassensprecher aufstellen lassen, habe nicht eine einzige Stimme bekommen. Ich wollte immer mitmachen. Ich wollte immer auch, weißt du, ein politisches Amt übernehmen, weil ich dachte mir, das gibt mir nochmal so viel mehr Tiefe, weil ich hatte immer mit dem Vorwurf der Oberflächlichkeit zu kämpfen. Gott sei Dank hat sich das völlig. Und da dachte ich mir immer, so ein Amt als Klassensprecher, das würde mir so viel, weißt du, so viel Bodenständigkeit geben irgendwie.
Das habe ich immer gemacht. Ich glaube, ich war durchgängig immer Klassensprecher und auch Schülersprecher und alles Mögliche. Habe alles gemacht.
Hat mich das interessiert und bist du immer noch so, dass du gerne Verantwortung übernimmst?
Ja, gerne. Ich fand das immer gut, da irgendwas auch, wie soll man sagen, so ein bisschen organisieren zu können, gestalten zu können. Das war mir schon wichtig und auch mal irgendeinem Direktor damals zu sagen, das sehe ich auch ein bisschen anders, können wir das nicht so machen. Das war eigentlich schon immer mein Ansinnen, ja.
Ja, es gibt ja doch viele Leute, die irgendwie aus einem Komplex heraus zum Fernsehen gegangen sind. Wirklich. Also egal, jetzt ob Bülent Ceylan oder was weiß ich, mir fallen 50.000 ein. Die waren alle nicht die sozusagen, die haben alle gesagt, ja, ich musste irgendwie was anderes finden, weil ich war der Kleinste und der Rothaarigste und dann gibt's irgendwie, jeder hatte irgendwie so ein Ding. Ich war Brillenträger, was damals wirklich. Ich möchte es jetzt nicht größer machen, als es war, aber ich meine, mit der Brille, da warst du die letzte Wahl. Das hat sich total geändert.
Aber rote Haare war jetzt auch nicht so der Oberknaller, ne? Also in der Grundschule hat da auch jeder seinen Spruch zugemacht. Ich habe das dann mit Humor genommen. Aber generell konntest du dich ja bestimmt auch nicht beschweren. Also gut, vielleicht ob mit Brille oder ohne, da werden ja schon irgendwelche Jungs dann irgendwann mal.
Das war irgendwann dann. Also wirklich erst, nachdem die Brille weg war, lustigerweise. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so. Nee, aber ich hatte eine Außenspange, ich hatte eine Brille und ich hatte dann noch ganz früher in der Grundschule so ein Prisma ins Glas geklebt, von der Brille, weil ich auch noch geschielt habe.
Ja gut, das ist jetzt so halb geil. Ne? Ja.
Irgendjemand noch irgendwas bei mir. Ich möchte, dass das immer auch, weißt du, mildernd mit in Betracht gezogen wird, wenn man über mich vorschnell urteilt.
Ja, das ist gut, das ist aber schön, dass man das jetzt alles mal weiß und kann sich das ja auch so vorstellen. Und wenn man das so auf der Liste untereinander schreibt, auch dieses Prisma noch, Barbara hatte es nicht leicht.
Nee, Barbara hatte es nicht leicht. Und es ist immer noch, es kommt immer noch durch manchmal, dass die Leute versuchen, sich über mich lustig zu machen, aber das inzwischen perlt an mir ab. Hattest du Vorbilder?
Ja, also was Humor angeht, auf jeden Fall Otto Waalkes, das war mein großes Idol.
Und hast du ihn getroffen?
Ja, natürlich ganz oft schon, ne? Also das gipfelte sogar mal in einem Treffen im Flieger und dann hatte Otto gerade seinen neuen Kunstkatalog dabei und hat mir dann ein Autogramm da drauf geschrieben, hat geschrieben, für Guido von deinem Fan Otto. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist umgekehrt. Ich bin dein Fan und nicht du meiner. Das ist ja sehr nett gemeint, aber ein ganz toller Mann und ja, Wahnsinn, ne? Also ich meine, wenn man sich wirklich, da war ich so stolz, als ich den dann das erste Mal wirklich getroffen habe und habe gesagt, und das Lustigste war eigentlich mal in einer, verstehen Sie, Spaßsendung, dass er irgendwas erzählt hat und nicht mehr wusste, wie es weitergeht und mich gefragt hat, sag mal, wie geht denn das noch? Und dann habe ich ihm genau, wie es weitergeht, ja.
Ja. Bei wem hattest du, dann war das wahrscheinlich Otto bei dir, dass man so wirklich gedacht hat, also ich habe das bei manchen Leuten heute immer noch, dass ich mir denke, das gibt's doch jetzt nicht, dass ich mit dem jetzt hier sitze und der sich ganz normal mit mir unterhält. Also ich habe das zum Beispiel gehabt mit Frank Elstner, weil der so eine Urkindheitserinnerung irgendwie von mir war, dass mich das total umgehauen hat, dass ich irgendwann mit dem in den gleichen Sendungen saß oder der zu mir kam oder der mit mir irgendwie so auf Augenhöhe geredet hat.
Ja, das ist natürlich mit diesen, sagen wir mal so, Helden der Kindheit, ne? Also Frank Elstner geht's mir genauso oder auch damals Kurt Felix und Paola, wo ich dann das erste Mal bei denen zu Hause war.
Hat der noch gelebt, als du übernommen hast?
Ja, klar. Ich war bei denen zu Hause und dann haben wir gedreht im Hause Felix und ich kam da rein und kam mir vor wie ein zwölfjähriger Junge und dann hat die Paola die Tür aufgemacht und hat gesagt, Herr Kanz, und mit Sie und irgendwie 4 Stunden weiter haben wir uns alle umarmt und waren alle per Du. Und das war so toll. Und ich auch gedacht, das ist ja mal Wahnsinn, ne? Die hast ja immer angehimmelt im Fernsehen. Das war mir natürlich ganz oft so. Das war bei Joe Cocker so, dem ich immer zugejubelt habe. Und wenn du den dann irgendwann mal so ansagst und der tut auch so, als wenn er der Best Buddy wäre, das war schon cool. Also fand ich auch.
Trotzdem habe ich nie so ein wahnsinniges Interesse, so Superstars kennenzulernen, weil ich weiß, dass die auch kein Interesse haben, mich kennenzulernen. Also ich finde jetzt so auf deutscher Ebene ruckelt sich's ganz gut zurecht und dann kommt man ja, weißt du, aber ich denke mir immer, letztens war ich auf so einer Veranstaltung, da sagte jemand, komm, ich stell dir schnell den Jeff Koons vor, ja, diesen berühmten Künstler. Dann habe ich so gesagt, nein, bitte auf keinen Fall, was soll, der interessiert sich ja auch nicht mit mir zu reden, weißt du, und dann finde ich das irgendwie so, ich weiß dann auch mal gar nicht, welche Fragen ich stellen soll.
Ja, also das kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, aber ich finde eher unangenehm für einen selber, wenn jemand Drittes meint, jetzt diese 2 berühmten Menschen so connecten zu müssen, wie jetzt in dem Fall bei dir gerade, ne? Also das, ja, also es gibt unterschiedliche Sachen. Ich, klar, bei mir war das auch mit Fußballern so, dass ich ein paar kennengelernt habe, die bei mir immer noch an der Wand hängen. Das wirst du jetzt nicht sehen können.
Wer hängt bei dir an der Wand?
Ganz hinten hängt Hansi Müller, mein absolutes Idol damals, und mit dem bin ich mittlerweile gut befreundet und wir schreiben uns und telefonieren, aber als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, du weißt gar nicht, was du mir gerade für eine Freude machst, ne? Und das ist schon ganz schön.
Aber das ist ja umgekehrt so, dass einen das ja auch nicht, also man, du hast ja auch das schon gehabt, dass Leute zu dir kommen und sagen, Wahnsinn, dass wir uns jetzt kennenlernen und so, und dann findet man das ja jetzt auch nicht schlimm und da ist jetzt auch nicht eine Riesendistanz irgendwie dazwischen, deswegen sind ja alle dann doch nur Menschen.
Es ist auch nur ein Job, sage ich immer, ne? Also ich meine, was wir machen, das ist ja auch ein Beruf. Und ich finde viel wichtiger, wenn mir einer irgendwann vielleicht mal einen Bypass oder so legt, wenn jemand kardiologisch gut gebildet ist, finde ich das noch wichtiger, als wenn jemand Leute unterhalten kann. Deswegen, um uns alle in dieser Branche, da gibt es ja ein paar Kollegen von uns, die dann auch so durchdrehen, immer so ein bisschen auf den Boden zurückzuholen, sage ich immer, es ist nur ein Job, ne? Also
ja, also ich liebe immer das als Erklärung dann für so Aussetzer von Kollegen, die wirklich sich gar nicht mehr ins normale Leben eingliedern können, dann so gesagt wird, ja, der ist jetzt halt auch super erfolgreich und so. Und dann denke ich mir immer so, ja.
Ja, gerade deshalb.
Wer ist es nicht, ja? Und dann, wann genau ist jetzt, ab welcher Erfolgsgröße kann man sich dann leisten, nicht mehr alleine Bahn zu fahren und sich nur noch begleiten zu lassen und nicht mehr das zu machen und nicht mehr mit dem zu reden und so. Also es ist schon irgendwie seltsam.
Finde ich auch.
Aber die meisten sind ja doch sehr nett. Du hast ein Comedy-Programm, das heißt das volle Programm, und das geht ja letztendlich ums Fernsehen. Also da kann ja jeder, der in den letzten 40 Jahren ferngeguckt hat, kann da drüber lachen, oder?
Ja, das war einfach irgendwann mal die Idee, diese 2 Sachen zusammenzubringen, Bühne und Fernsehen, die 2 Sachen, die mich ja schon sehr, sehr lange begleiten. Und es ist so in der ersten Hälfte schon eher so ein Rückblick, auch das, was ich geguckt habe als Kind. Ja, da singe ich mit Leuten einfach nochmal irgendwie Biene Maya oder Heidi, was mir persönlich total Spaß macht und was natürlich auch jeder kann. Und du brauchst auch zum Teil nur ein F und ein C zu drücken und dann weiß jeder, ah, das ist der Beginn.
Didi.
Pippi Langstrumpf zum Beispiel. Da singt, das ist irgendwie auch ganz spannend. Die zweite Hälfte geht dann schon eher darum, was sich verändert hat, wie heute technisch was alles geht, wer heute Stars sind. Früher waren Stars, finde ich, so ein bisschen anders besetzt als heute. Zeitalter der Reality-Stars. Und auch da habe ich letztens wieder 2 kennengelernt, wo ich wirklich Spaß hatte. Da hat sich ja viel getan, da kann man sehr viel drüber erzählen. Und ich habe auch mir überlegt, man könnte Leuten noch mal so 2, 3 Sachen erzählen, die so hinter der Kamera passiert sind, die natürlich nie jemand gesehen hat. Es gab damals diese Sendung Immer wieder sonntags mit Stefan Ross, wo der so eine Currywurst gegessen hat. Und
hat er doch in so eine Chili reingebissen.
Ja, genau, und leider dann ins Krankenhaus musste. Und ich war in dieser Sendung dabei, dachte aber, das war 2014, da ja das dieselbe Redaktion ist, wie Verstehen Sie Spaß, dass die mich verarschen wollen. Und irgendwann kam jemand zu mir und sagte, dem Stefan Gitschek, kann sein, dass du zu Ende moderieren musst.
Und das hast du dann gemacht?
Ja, aber ich dachte natürlich die ganze Zeit, ich werde verarscht, weißt du. Und ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Und dann sagt einer, dem Stefan geht's schlechter. Und ich habe dann gesagt, ja, klar, dem Stefan geht's sehr schlecht. Und schlussendlich war das dann so. Aber das kann man natürlich so lustig erzählen, dass Leute dann Spaß haben, die dann in so einem Programm sitzen.
Ja, überhaupt. Ich meine, alle interessieren sich doch für die Backstage-Geschichten.
Auf jeden Fall.
Ja, also ich höre auch am liebsten Backstage-Geschichten, obwohl ich ja selber in dem Geschäft bin, aber ich liebe es, wenn andere Leute erzählen, wie sich unsere Kollegen oder auch die internationalen Stars oder so benehmen und was so möglich ist. Und dann denke ich mir immer, mein Gott, weißt du, bei mir steht immer eine Kanne mit Kaffee, ein Wasser mit Sprudel und eins ohne und ein Obstkorb. Und dann guckst du manchmal bei den Kollegen in die Garderobe rein und denkst dir, so.
So geht das. Und das Schöne ist, viele nehmen den ganzen Krempel auch nur mit, das habe ich gelernt. Dass man da eine ganz tolle Catering-Liste hat und das wird aber alles nicht getrunken, aber mitgenommen, weißt du?
Ja, klar.
Vielleicht
ja,
das kann man zu Hause auch brauchen.
Gin kommt, die man sich ja sonst für 40 Euro selber kaufen müsste. Ja. Das ist natürlich eine. So kommt man zu was, Guido.
Ja. Haben kommt von halten, ne? Irgendwie so, ja.
Von haben und von halten. Ich will mit dir ein Spiel spielen und zwar ein Redaktionsspiel. Ich weiß nicht, worum es geht. Aha. Ich lese es uns beiden vor. Lieber Guido, liebe Barbara, heute hatten wir mal wieder erst den Namen und dann das Spiel. Es bedarf auch keiner großen Einleitung, die das ganze Unterfangen hier nur unnötig in die Länge ziehen würde. Ihr spielt Guido Kanz. Wir haben eine Liste mit besonderen Talenten erstellt und wollen wissen, was Guido davon kann. Und wir wollen natürlich auch einen Beweis. Viel Spaß, die Alleskönner-Redaktion. Oh, I love it. Kannst du auf Kommando rülpsen? Ist hier die erste Frage.
Oh, das ist schwer. Warte mal. Nee, kann ich nicht. Ja, das ist ein Anfänger-Rülpser, ne?
Nein, wirklich nichts. Ist nichts.
Ah, schwer. Ah, was? Nicht so richtig.
Nee. Lustig, zwei Menschen kurz vor der Rente haben Verdauungsprobleme.
Kurz vor Erbrechen, ja, genau.
So klingt's ein bisschen. Kannst du mit den Ohren wackeln?
Nein, ich versuch's gerne. Ich kann's nicht. Meine Frau kann es super.
Ehrlich? Aber da muss man die Gesichtsmuskulatur unglaublich. Das kann kaum noch jemand aus dem Showgeschäft.
Kannst du das?
Mit Ohren wackeln? Nein.
Ach so, weil die meisten sind. Nee, bei mir ist das ja noch.
Botox, da geht ja gar nichts mehr.
Leider, die Falten sind echt. Nee, ich kann das leider nicht.
Was würdest du operieren lassen, wenn du irgendwas operieren könntest? Es ist nicht mehr ausgeschlossen, dass man es als Mann auch macht.
Nein, das ist auch gar nicht schlimm. Das kann auch jeder machen, wie er Bock hat, solange das nicht aussieht, dass wenn du im Windkanal schläfst, dann. Fänd ich's bitter. Also wenn ich was operieren würde, was würde ich denn machen? Vielleicht irgendwann mal den Hallux Valgus, obwohl das eine ziemlich heftige Operation ist.
Ja, kannst du nicht einfach mit der Stelle immer gegen den Fußball treten, sodass der immer wieder nach drinnen geht?
Ja, so das ist, aber das ist das, was ich mittlerweile dann doch ein bisschen merke.
Okay, kannst du singen?
Ja, also ich singe, ob ich das kann, ich habe es nicht gelernt. Ach so, soll ich jetzt singen?
Nein, was können wir denn zusammen singen?
Wir können singen. Was habe ich denn gesungen? Was singen wir denn jetzt?
Ich kann oft nur so die erste Zeile, auch als du gerade Biene Maya zum Beispiel gesagt hast. Komm, wir können ja Biene Maya singen oder irgendwas.
Ja, ich kann Biene Maya singen. Ich würde, wenn ich Biene Maya singe, habe ich immer so einen tschechischen Akzent. Leider.
Nein, ich auch. Ich habe immer die Karegott-Akzent.
In einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit. War eine Biene wohl bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya.
Ich liebe die tschechische Akzent.
Ja, das ist aber lustig, aber mittlerweile singt ja die Helene schon lange die Biene, also.
Die Helene singt die Biene?
Schon lange, ja. Ich war auch erschrocken. Vor allem, wo ich mich noch mehr wirklich fast schon echauffiert habe, ist, dass Heidi, damals Gitti und Erika,
ja,
natürlich 1977 gesungen haben, singt mittlerweile Andreas Gabalier.
Oh.
In derselben Tonart. Ich weiß nicht warum, aber es ist so.
Ach, das ist ja interessant, dass sowas sich ändern darf. Das ist so wie, wenn auf der Kinderschokolade alle paar Jahre dieses Gesicht neu ist. Und jetzt sind sie echt, jetzt müssen sie immer einmal einen Jungen und einmal ein Mädchen nehmen. Oder ist es jetzt so, dass auch mal das Mädchen auf der Kinderschokolade drauf war?
Ich kann es ja nicht sagen, ich werde es nachgucken, aber mich würde es nicht überraschen.
Ja, klar. Kannst du durch die Finger oder mit den Fingern pfeifen?
Nee, ich kann nur durch die Zähne pfeifen, aber nein. Mit Fingern kann ich nicht. Du kannst das aber, das habe ich schon mal gesehen.
Nein, kann ich nicht, würde ich wahnsinnig gehen, ich kann gar nichts.
Oh, das geht, aber... Was ich auch kann, ist.
Oh, das ist so gut. Wie so Grillen, die zirpen.
Ja, ich kann das hier leider nicht. Mann, das muss ich aber noch lernen hier, Freunde.
Du kannst ja gar nichts, sag
ich
mal.
Gar nichts, wirklich.
Guido kannst nicht.
Ja.
So, ich mache nochmal einen Strich hier. Nee, kann er auch nicht. Kannst du deine Handynummer auswendig? Ja.
Was, meine eigene?
Ja.
Ja, wer kann das nicht?
Na, also von den jungen Leuten, die können keine ihre Handynummer auswendig, weil die das immer nur so rüberschicken mit diesen vibrierenden Dingern, die man dann aneinander hält und so. Ich habe vor allem meine Handynummer seit, weißt du, seit wann ich die habe? Seit 1994.
Ich habe meine leider mal irgendwann geändert, weil ich den gewechselt habe und auch mit, da nichts mehr mit zu tun haben wollte. Aber das ist, finde ich, super.
Also ich habe sogar noch eine 0172er Nummer und dann beginnend mit einer 8, weil ich im Raum Bayern sozusagen dieses Handy habe. Cool. Weißt du, dann, die ganz alten kann man alle noch zuordnen. Du hättest wahrscheinlich eine 2 und eine 5.
Ich hatte eine 2. Damals hatte ich eine 2017677. Das war meine erste.
Oh, das ist eine super Nummer.
Ja, aber jetzt ist es.
Jetzt ist es eine andere.
Ja, leider. Aber die kann ich. Also ich kann eine Sache. Yeah, kannst einen Haken machen.
Kann er, also seine Handynummer kann er. Toll. Kannst du ohne Decke schlafen?
Boah, das ist eher ungern. Ich hätte gerne wenigstens ein Laken. Also irgendwas so gefühlt fände ich schon ganz gut. Zur Not ginge es. Ich bin ja so jemand, der super so ein Powernap machen kann und das auch gerne macht, so auch mal von der Sendung 6-7 Minuten. Aber
brauchst du nicht das? Da hätte ich immer Schiss, dass ich nicht mehr hochkomme. Weil ich hätte dann total Angst, dass ich mir so denke, oh Gott, jetzt bin ich so, ich versuche immer gar nichts zu verändern. Also ich traue mich noch nicht mal eine Aspirin zu nehmen, weil ich mir denke, es könnte meine unfassbar schnelle Denkfähigkeit verringern.
So ein Powernap ist gut, finde ich total klasse. Aber gut, das würde ich ohne Decke machen. Aber sonst finde ich irgendwas, wenn es ein Laken ist und Zudecken, schon ganz schön.
Schon ganz schön. Ach, siehst du, wir lernen so viele Sachen über dich. Kannst du einen 10-Meter-Sprung vom 10-Meter-Brett?
Weiß ich nicht. Ich bin vor 2 Jahren auf Mallorca von Felsen gesprungen. Die waren Minimum 10 Meter hoch. Also das geht.
Und wie bist du gelandet?
Fußsprung. Also ich habe keinen Körper gemacht, ne?
Nee, das geht auch. Aber findest du das nicht krass, da runter zu springen?
Also doch, aber wenn du einen Sohn hast, der, da war der 11 und wurde dann 12, dann stellst du die Frage nicht. Da musst du natürlich vorspringen.
Hoch und ganz schnell. Nicht oben stehen und nachdenken.
Nein, los und runter.
Okay. Was schaust du gerne im Fernsehen an?
Ich gucke gerne Sport in allen Varianten. Ich gucke mir gerne Dokus an.
Ja.
Und ich gucke natürlich gerne auch mir Humor an. Also alles Mögliche, wobei das weniger wird leider. Aber ich gucke gerne, wo gelacht wird.
Aber guckst du dann die Kollegen auch aus Amerika oder so? Oder schaust du?
Nee, eigentlich, ich bin kein amerikanischer Gucker, sondern ich gucke alles Mögliche. Ich gucke auch gerne Kollegen aus Österreich. Die finde ich ja auch sehr, sehr lustig. Ich auch.
Sehr lustig. Du hast, verstehen Sie, Spaß moderiert unendlich lang. Am allerlängsten von allen, glaube ich, oder?
Ja, 12 Jahre. Wahnsinn. Das ging echt schnell rum.
Jetzt bin ich ja sozusagen in der Situation, dass ich jetzt immer da sitze, weil natürlich eigentlich für mich fast das Allerlustigste ist, das in diese Rollen zu schlüpfen. Jetzt bitte erzähl mir, weil ich meine, dich zu verändern, musste in Richtung Frau gehen oder in Richtung dick oder in Richtung, keine Ahnung. Also es muss ja irgendwie eine gewisse Fallhöhe haben. Bei mir geht's immer in die ähnliche Richtung. Ganz schlimme Zähne, ganz brutal dickes Gesicht und dann so ein bisschen Body-Suit darunter. Weißt du, dass man irgendwie ein bisschen fülliger wirkt? Was musstest du alles über dich ergehen lassen?
Also ich habe mir so ein paar Sachen ausgesucht. Ich wollte das unbedingt machen und am Anfang bei Verstehen Sie Spaß war das irgendwie noch nicht das Thema. Dann war man in der Brille. Das hat aber eigentlich auch nicht so richtig gut funktioniert. Ich glaube, meine erste Rolle war, da haben wir Mark Forster reingelegt. Das war auch als Frau mit allem, was du gerade beschrieben hast. Mit viel Body und allem Möglichen. Das hat riesen Spaß gemacht. Sonst, auch da war alles Mögliche dabei. Bei mir hilft natürlich eine andere Haarfarbe sehr.
Du siehst super aus als Frau. Also das ist natürlich das Tolle, dass wenn man dich dann schminkt, du hast ja so ein, ich glaube, wenn du gut rasiert bist und man das alles so ordentlich da reinmalt, dann hast du ein richtig gutes Gesicht so. Also als Frau meine ich.
Ich finde natürlich ist dieser Mut zur Hässlichkeit da gut, das darf man natürlich auch nicht übertreiben, aber ich finde, andere Haarfarbe ist immer gut. Zähne hatte ich immer riesen Spaß dran.
Aber Zähne ist geil. Wenn das so ein bisschen... Das macht ja auch den ganzen Kiefer ein bisschen anders.
Und was mir immer geholfen hat, irgendwelche Dialekte. Und ich glaube, eins meiner Lieblingsverladen war, glaube ich, im tiefsten Bayern, in Inzell. Da habe ich einen Hamburger Fußballtrainer gespielt mit einer Fußballmannschaft. Und das hat mir persönlich riesen Bock gemacht. Also die waren höchst, höchst stinkig dann, Jungs, dass ich die da übers Feld gescheucht habe. Das hat riesen Bock gemacht.
Ja, nee, also das macht schon sehr viel Spaß, aber ich muss dir sagen, also ich bin manchmal muss man ja auch mehrere Leute hintereinander mit dem gleichen Gag reinlegen und ich muss sagen, dann immer so nach 4, 5 Malen bin ich dann an so einem Punkt, wo ich sage, ich kann das jetzt nicht mehr. Also weißt du, immer wenn ich 4, 5 Wiederholungen habe, dann denke ich mir, das reicht jetzt für mich, weil dann irgendwann tun die mir so leid, dass ich schon beim Reinkommen habe ich fast Tränen in den Augen, weil ich mir denke, jetzt muss ich die wieder und oh Gott, und man muss so gegen seine innere Sache arbeiten, also gegen seinen Anstand und seine Erziehung, ja, und auch gegen seine, was weiß ich was, Kultiviertheit, es ist wirklich schwierig.
Aber das ist das, was man definitiv oder ich sehr lernen musste, allein diese Nähe zu Leuten, die man ja gar nicht kennt, also so nah an jemanden herangehen, weil das jetzt die Situation erfordert, wo man normal sagen würde, nee, da halte ich natürlich Abstand, ich kenne die ja gar nicht.
Ja.
Das muss man lernen, finde ich auch. Wenn man das aber einmal verstanden hat, wie das funktioniert, dann kann das auch richtig Spaß machen. Und es hilft natürlich auch immer, wenn du jemanden, einen Regisseur im Ohr hast, der sagt, jetzt geh da nochmal hin, mach nochmal das. Ich finde, das ist nochmal so eine andere Instanz, die sagt, wir brauchen noch was. Das
hast du auch den Nicolai, der kommt ja aus
Vorarlberg.
Das ist unser Regisseur bei Verstehen Sie Spaß? Ich verstehe kein Wort. Geh nochmal nach, geh nochmal hin. Sprich nochmal mit ihm, geh nochmal nach.
Vor allem, wenn der immer schmatzt, weil er isst ja immer. Und dann habe ich immer das Beste, was immer bei einem Kinderlockvogel sollte das Kind nach einem Bonbon fragen. Das war irgendwo in Deutschland. Und er hat gesagt, neue, frag ich mal nach dem Zuckerle oder Zuckerl. Und dann hat das Kind überhaupt nicht gedacht, was will der denn, der Mann im Ohr mit dem Zuckerl? Und dann habe ich ihm irgendwann erzählt, Nicolas, hilft Deutsch zu sprechen, wenn du in Deutschland bist zumindest. Aber tolle Leute, gute Jungs, macht schon immer Bock. Ne?
Ja, fantastisch, fantastisch. Es ist ein Wunder, dass du überhaupt in den letzten Jahren irgendwas auf die Reihe gekriegt hast, weil du bist ja kaum aus der Küche rausgekommen, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja.
Du hast dich durch die deutsche und auch, sage ich jetzt mal, europäische, nein, ich mal fast auch asiatische Rezeptküche durchgekocht und hast ein Restaurant, hast ein Kochbuch gemacht, was wirklich einen lustigen Titel hast, nämlich
Restaurant Canzini.
Oh Gott, da stimmt doch einfach alles.
Wahnsinn. Ja, es ist aber noch nicht mal meine Erfindung, sondern das war der Name unseres Trauzeugen, der damals zur Hochzeit meiner Frau und mir jeweils eine Kochjacke geschenkt hat. Und da hat er eben reingraviert oder reingesticken lassen, Restaurant Canzini, das war seine Idee. Und wenn wir für Freunde kochen, dann sagen wir immer, dann kommt ihr heute Abend ins Restaurant Canzini. Das war so der Running Gag immer. Und war natürlich in der Corona-Zeit wenig live möglich war, außer Fernsehen, hatte ich viel Zeit und habe viel gekocht. Und dann hat irgendwann ein Verlag gesagt, naja, ich sehe das ja immer auf Insta, Sie kochen da ja, haben Sie nicht Lust, ein Kochbuch zu machen? Ich sagte, naja, das ist ja eins meiner absoluten Wunschthemen. Und das war mein 5. Buch, aber das hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht.
Was hast du denn sonst für Bücher gemacht?
Ich habe 2006 ein Buch geschrieben zur Fußball-WM damals. Das hieß Ganz nah am Ball. Dann habe ich ein Buch geschrieben, da geht's um Klugscheißer-Wissen. Ganz schön clever hieß das. Dann habe ich ein Buch geschrieben, Guido Kanz auf der Suche nach dem deutschen Humor. Und habe dann meine Biografie geschrieben, Bauchgefühl und Gottvertrauen. Und dann kam dieses Kochbuch noch dazu und allein diese Produktion kochen und diese Fotos, die da machen.
Die Fotos sind sehr schön, wenn ich dir das sagen darf. Also wenn in der Unschärfe, ich bin ja auch leicht zu erreichen, muss ich wirklich sagen, wenn in der Unschärfe ein kleines, weißt du, eine Obstschale und ein Basilikumbauch steht, dann bin ich schon, und du mit der Pfeffermühle in der Hand und so. Also da bin ich direkt auf Betriebstemperatur.
Ja, das hat echt Bock gemacht. Und ich finde Kochbücher, die kann man auch immer irgendwie verschenken. Ich habe selber ganz viele zu Hause, guck da immer ganz gerne mal rein. Und freue mich beim Kochen, weil das
eine sehr. Aber die Rezepte, weil ich lese ja, ich lasse mich nur von den Bildern inspirieren, sage ich mal. Und die sind bei dir wirklich besonders schön. Ich möchte jetzt gar nicht, aber der Kollege Mario Barth hatte auch ein Kochbuch mit dabei letztens.
Der war ein bisschen sauer, glaube ich, aber.
So drüber lachen, weil der hatte so tolle, bodenständige Berliner Rezepte. Und weißt du, was ich bei ihm eigentlich gut fand? Du hattest sozusagen vom Foto her keine Angst, dass du das nicht auch.
Ja, also ich mache immer gerne, ich gucke mir gerne Rezepte an, aber verändere die ein bisschen. Das ist so, dass man sagt, die Idee ist gut, aber da kann man auch bestimmt noch ein bisschen mehr machen. Und deswegen finde ich Kochen sehr kreativ und auch für Leute so wie uns, die viel unterwegs sind und auch mal quatschen müssen, auch eine gute Art, um so ein bisschen runterzukommen.
Kochst du mit Freunden?
Eher für Freunde, glaube ich. Aber ich koche auch gerne mit Leuten. Ich finde zusammen kochen auch cool. Wenn die Pulle Wein dabei ist, macht das Spaß.
Nee, das mache ich. Also ich hasse das. Ich hasse, wenn jemand mit mir in der Küche und dann auch noch, soll ich das schon mal so oder, oh, nee. Ich will alles fertig haben, wenn die Leute kommen. Das soll dann alles nachgehen. Dann bin ich nicht mehr, ich kann mich nicht, wirklich nicht gut konzentrieren. Ich muss auch sagen, weil ich bin sehr chaotisch beim Kochen und alles fällt mir so ein bisschen runter oder rutscht so leicht zur Seite und so. Ja. Und das mache ich dann lieber so, wenn ich für mich bin, weißt du? Dann kann ich da total vor mich hin pritscheln und so. Und wenn dann alles fertig ist, dann sieht das toll aus mit der Petersilie drüber und so. Und dann bin ich aber gern schon fertig, wenn die Gäste kommen.
Also ich habe gelernt, dass Mise en Place, also vorbereiten, alles ist, weil das da war früher auch, dann hast du irgendwas vergessen, bist aber schon an irgendeinem Teig dran, denkst, ah, scheiße, die Finger versaut, noch an irgendeine Schublade dran. Also sich vorzuüberlegen, was brauche ich, am besten schon in der 200 Gramm davon, und das hat man in so Pöttchen, macht schon Sinn.
Das hab ich gelernt. So machst du das gleich, wie bei Kerner kocht oder wie, mit so Pöttchen vorbereiten. Okay. Ich weiß genau, bei dir ist es total ordentlich.
Nee, das ist es nicht. Nein. Wenn du meinen Schreibtisch sehen würdest, ich bin ja auch kompletter Volltischler, da liegt auch ganz viel rum. Aber ich finde beim Kochen, wenn du mit irgendwelchen Fingern anfängst, überall jetzt noch Schubladen aufzumachen und das ist richtig versaut, ist es einfach sinnvoller, sich vorher mal zu überlegen, ah, ich brauche noch Mehl, stell dir das schon mal dahin und wieg das vorher ab.
Also das mache ich schon. Bei mir ist wirklich, meine Finger sind so glitschig und ich habe das aber auch mir abgeschaut bei den tollen Köchen. Also wir haben ja viel mit den Köchen auch zu tun und dann die haben immer auch die reiben dann wirklich sehr viel an der Schürze auch ab. Muss man auch, weil bei mir ist dann die Pfeffermühle so glitschig, dass ich die kaum, die fällt mir dann mehrfach in den Topf rein, weißt du, weil man die gar nicht mehr richtig halten kann.
Ja. Und man darf den Kochlöffel bitte nicht im Pott lassen. Ich weiß, dass ich mit Martin Klein mal gekocht habe, 2-Sterne-Koch da, aus dem Hangar in Salzburg.
Ah, und das sondert Geschmack ab, oder? Das Holz.
Er hat gesagt, der hat so einen wunderbaren Elsässer-Dialekt, sagte immer, Guido, wir kochen nicht den Löffel. Und dann habe ich das vergessen in der Hektik, habe den Löffel, dann hat er mich gesagt, Guido, denkst du an die Löffel? Und dann, ja, seitdem denke ich zu Hause immer dran, leg den scheiß Löffel aus dem Pott.
Das stimmt aber wirklich. Ich denke mir manchmal, wenn du so einen Kochlöffel, so ein Stück Holz damit reinlegst, das kann sich nicht nur positiv auf den Geschmack irgendwie auswirken. Was hast du immer im Kühlschrank und was würdest du jederzeit kochen können aus dem Bestand, den du bei dir zu Hause in den Schubladen findest?
Immer im Kühlschrank sind mehrere Sorten Senf, finde ich extrem wichtig. Also scharfen Senf und auch einen süßen und einen Dijon für irgendwelche Soßen oder Salatsoßen. Immer sind Gewürzgurken im Kühlschrank, ganz wichtig. Mhm. Und was ich immer machen könnte, gute Frage, was könnte ich immer, was wir immer haben, das ist natürlich so ein bisschen ein familiäres Thema, Maultaschen. Und die sind dann eingefroren, zur Not dann. Und das heißt, Maultaschen eigentlich nach jedem Urlaub, wenn wir nach Hause kommen, werden die schnell aufgetaut, schnell Zwiebeln anschwitzen, zack, 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 ein paar Eier drüber kleppern. Das geht immer.
Wie machst du die? Weil ich schneide die in Scheiben eigentlich und brate die raus mit Zwiebeln. Aber oft sind ja Maultaschen in so einer Brühe.
Ja, aber das ist aber nicht mein. Mein Liebling ist geschmelzt. Also erst Zwiebelchen und dann musst du Eier noch verkleppern und Eier drüber. Das ist so, finde ich, so das. Und dann ist das ein Traumessen dazu. Entweder einen schönen Gurkensalat oder einen schönen Grünsalat.
Ja, sowieso der normale Kopfsalat. Leicht säuerlich. Super. Mehr geht nicht.
Das macht aber keiner mehr. Weil,
wir sind so rotständig. Oh.
Ja, aber Kopfsalat ist einfach total lecker und auch nochmal so eine mit Joghurt oder so, oder meinetwegen auch mit Sahne oder so, wie das früher meine Oma gemacht hat. Das ist auch ein Träumchen. Dann ist ein Kopfsalat, den darfst du natürlich nicht so lange liegen lassen, dann fällt er zusammen, aber ich finde den total toll.
Oh. Ich auch. Du bist ja auch ein Chef am Grill. Ich erinnere mich, ich war mal bei dir zu Hause. Ich weiß gar nicht, bei welcher Gelegenheit das war. Ich war mal bei dir auf der Terrasse und da hattest du damals schon, weiß ich, da war der Rasen, glaube ich, gerade frisch gesät. Da seid ihr gerade eingezogen in das Haus. Ich weiß nicht, warum ich bei dir war. Und da haben wir, da hattest du schon eine beeindruckende Grillstation da stehen, meine ich.
Ja, das kann das kommen. Ja, ich finde Grillen auch toll. Also das macht Laune und ich finde draußen kochen eh schön. Also ich habe daneben noch so eine kleine Gasherdplatte, wo ein bisschen was brutzeln kann und das finde ich total schön. Draußen kochen ist super.
Ja, sehe ich auch so. Und für die Kinder immer, wie grillen. Oh, obwohl es ja nichts anderes ist, aber irgendwie ist es, das ist so ein Lebensgefühl da, was da immer so mitkommt. Ja,
grillen ist irgendwie schon was anderes. Und ich finde, da kannst du dann noch so ein paar Sachen machen, die man vielleicht sonst auf dem Herd nicht macht. Und was wir gerne machen, ist, nicht, weil das in meinem Kochbuch drin steht, sondern ein Tomaten-Olivenbrot. Das würde ich dir gerne mal ans Herz legen, weil das ist wirklich total einfach, aber super zum Grillen. Weil er sieht erstmal toll aus. Wir verschenken das auch gerne mit schwarzen Oliven drin. Und
schau mal, haben wir letzte Woche für euch zubereitet. Hier in der Tüte ist drin. Hol's mal raus.
Und dann gerade durch die passierten Tomaten, diese rote Farbe mit den schwarzen Oliven drin, ist einfach ein Hingucker und schmeckt ganz
gut. Und Brot grillen und dann so Knoblauch drüber reiben oder so. Ja. Mir kannst du alle 2 Stunden eine volle Mahlzeit hinstellen. Ich werde auch nie, es hört nie auf, mir Spaß zu machen, ja. Ich bin wirklich, 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 wirklich schrecklich. Eine Sache habe ich, was glaubst du, wie wirst du alt werden? Wir müssen darüber sprechen, weil wir sind ja beide jetzt schon, wirst du auch jetzt ständig schon gefragt, wann du aufhören möchtest?
Ja, also interessanterweise auch, viele Leute denken dann, dass man ganz aufhört und so. Das ist wirklich spannend. Also ich werde das, glaube ich, nicht bis zu meinem 80. Lebensjahr machen. Dessen bin ich mir bewusst, weil ich finde, irgendwann ist dann auch mal gut. Aber das Schöne ist in unserem Job, auch als Humorist, da kannst du natürlich auch über deine Gebrechen dann weiter dich lustig machen. Also ich denke, ich werde das noch ein paar Jahre machen. Aber
ich habe schon so früh angefangen, mich über meine Gebrechen lustig zu machen. Ich habe schon mit Mitte 30 Witze über meinen Körper gemacht, als es noch gar keinen Grund dafür gab. Und jetzt, wo ich die Gags so dringend brauchen würde, sind sie alle verpulvert, weißt du?
Alle gemacht. Auch da kommen aber wieder Sachen dazu. Von daher glaube ich, da das Feld kann man noch ein bisschen beackern. Also ich würde das gerne noch ein bisschen länger machen, aber ich kann mir schon vorstellen, irgendwann auch ohne Mikrofon glücklich zu sein. Also es gibt ja, wir sind ja alle ein bisschen mikrofongeil, aber ich glaube, es gibt Kollegen, die das gar nicht ohne können. Das glaube ich bei mir nicht.
Ja, und vor allem, du kannst es ja total aussuchen. Du kannst ja...
Genau, das ist ja das Schöne. Also...
Aber hast du eine Vision? Weil ich sehe mich in Schweden in meinem Gemüsegarten stehen mit sehr viel großer Ruhe und relativ wenig Aufregung so um mich rum. Mit Freunden, die immer wieder vorbeikommen. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit festgestellt, es fällt mir wirklich fast schwer, das zuzugeben, aber ich merke, dass ich etwas einzelgängerischer werde. So, weißt du, ich bin ja eine mega Gesellschaftsnudel immer gewesen und ich wollte immer ganz viele Leute um mich rum haben und so. In den letzten Jahren habe ich gemerkt, ich bin auch, manchmal denke ich mir, geil, jetzt einfach mal allein so 3-4 Tage irgendwo. Das finde ich auch super.
Macht mir gar nichts aus. Doch, das kann ich auch nachvollziehen. Gerade je mehr man quatscht und unter Leuten ist, brauche ich definitiv mehr Zeit mal alleine. Also ich finde das schon, diese Energie, die wir da brauchen für unseren Job, das ist ja ein hoher Energieaufwand, das ist auch alles toll, aber ich finde dann auch mal nichts sagen und alleine sein sehr wohltuend. Ich würde mich eher in den Bergen sehen oder an einem Meer, aber ich finde Österreich toll und ich finde auch über die Berge wackeln super. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, solange es noch geht, Guido.
Ja,
so
genau, lang das ist geht. Natürlich.
Aber so lange die Knie mitmachen.
Genau. Um Gottes Willen. Ach du Scheiße. Mann.
Aber du hast doch bestimmt, hast du nicht auch so Jungsgruppen, mit denen du dich jetzt seit 20 Jahren triffst und du stellst jetzt fest, dass sich die Themen verändern?
Natürlich, absolut. Es ist wirklich so. Es ist definitiv, dass du, wir treffen uns immer, jetzt die letzten 2 Jahre konnte ich leider nicht, an Vatertag Christi Himmelfahrt, wo ich dann irgendwas organisiere, die sagen, aber kannst, mach mal, wo fahren wir denn hin, was machen wir denn? Und auch an Karneval eben an einem Tag. Und das ist wirklich so, dass sich die Themen total geändert haben. Hast du das jetzt auch? Merkst du das auch? Ich war jetzt beim Arzt und das ist total lustig. Und natürlich haben wir alle unsere Zipperlein und lachen uns selber drüber kaputt, dass wir drüber reden. Aber es ist natürlich so, klar.
Ja, da gibt's doch diesen lustigen Witz, weißt du, wo die sich immer treffen alle 10 Jahre.
Ja, genau. Dann haben wir doch nie, ja.
Am Anfang achten sie drauf, dass die Bedienungen geil aussehen und dann am Ende geht's nur noch darum, dass die Klos ebenerdig sind und
gutes Krankenhaus in der Nähe und genau. Und am Schluss sagen sie dann, lass uns doch mal nach Poppard fahren, da waren wir noch nie, genau. Ja. Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Lauf der Dinge, wobei ich trotzdem finde, dass sich auch in diesem Fernsehgeschäft ja gar nicht so viel geändert hat. Also die Leute, mit denen du da vor 20 Jahren vor der Kamera standest, die gibt's ja alle immer noch, die meisten. Und gerade was Komiker angeht. Ich hatte übrigens letztens eine Comedy-Sendung, da war ich zum ersten Mal der Älteste.
Ja.
Das war beim Quatsch Comedy Show, heißt das mittlerweile. Und dann habe ich so geguckt und dann war Thomas Hermanns auch noch im Publikum bei der Probe. Da sage ich, Thomas, ich bin heute auf der Bühne zum ersten Mal der Älteste.
Ja.
Das war irgendwie total lustig. Da habe ich dann auch Witze drüber gemacht. Aber so erreicht einen das, ne?
Naja, und jetzt sind ja alle fast, also ich meine auch in so Berufen wie zum Beispiel Politiker, Bundeskanzler, CEO eines großen DAX-Unternehmens, die sind jetzt jünger als wir und die waren ja früher viel älter als man selber. Also einen bestimmten Beruf konnte man ja nur ausüben in meiner Vorstellung, wenn man ein irrsinniges Alter und ein irrsinniges Standing und jetzt sind wir da und ich weiß gar nicht, ob die uns auch empfinden als jemand mit einem irrsinnigen Alter und einem irrsinnigen Standing und so, aber ja, man kriegt kaum noch das Du in die Leute reingeprügelt, ne? Da kannst du noch 500 Mal jovial sagen, sag ruhig Du zu mir, wir sind ja.
Das ist das Schlimme, wenn gerade auch beim Fernsehen irgendwelche Aufnahmeleiter, ja, Sie und Herr Kanz, und denke ich mal, was, dann kannst du auch Du sagen. Ja, genau, aber es ist wirklich so, natürlich, weil die sind, keine Ahnung, 20 und denken, das ist ein alter Mann, da muss man jetzt mal Sie sagen, ja.
Ja. Ja, wir finden, also ich denke mir manchmal bei so jungen Aufnahmeleitern, ach guck mal, der ist ja ganz nett und so, aber umgekehrt denkt der sich, die ist mehr als doppelt so alt wie ich.
Das könnte noch nicht mal meine Mutter sein.
Ja, ja. Also ich frage dann manchmal, wie alt ist denn deine Mutter, bevor ich in die nächste Runde gehe? Dann sagt er, ungefähr so alt wie sie.
Können wir ein Foto machen? Meine Oma ist ein großer Fan, ja. Da höre ich in letzter Zeit auch sehr oft. Meine Oma, das ist bitter. Früher war es noch die Mama, jetzt ist meine Oma.
Es ist schon die Oma. Also ich sehe schon, warum sollte es dir besser gehen als mir? Ich bin sehr beruhigt. Guido, ich gehe jetzt heim und koche aus dem Restaurant Canzini.
Ja.
Was soll ich zubereiten? Hast du ein gutes Waffelrezept?
Ehrlich. Warte, ich habe gerade mal gucken. Auf Seite 107 steht hier Waffeln à la Guido, ganz schön bewaffelt.
Naja, gut, aber es schmeckt trotzdem. Wir wir werden uns sofort dran machen und das für unseren nächsten Gast nachkochen. Da bist du dann leider nicht mehr Nutznießer der ganzen
ja,
Sache.
Ja, ich merke schon, ich kann es ja auch nicht so richtig, habe ich heute gemerkt. Also ich werde üben, wie rülpst man aus dem Kniegreifen.
Du musst bitte nacharbeiten, rülpsen.
Und auch kann ich mit den Fingern nicht pfeifen, das ist total peinlich.
Und mit den Ohren wackeln. Wenn du das einfach nacharbeiten würdest, du kannst dich auch einfach mal ins Programm so einschalten und sagen, ich hab's jetzt und dann nehmen wir dich kurz vor, weißt du?
Mhm.
Guido Kanz war heute hier bei den Waffeln einer Frau. Das war schön.
Danke.
Tschüss. Da freue ich mich doch schon wieder, wenn der Karneval beginnt. Am 11.11. ist es soweit. Guido Kanz war heute unser Gesprächspartner. Und nächste Woche wird es jemand Neues sein. Bäumchen wechsel dich, sag ich nur.
Ja, hören wir uns drauf.
Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de